Also der Chef hat einen Witz gemacht und ich habe gelacht, weil das war kein diskriminierender Witz oder sowas. Und dann drehte er sich zu mir um und hat in einem ganz extremst langsamen Deutsch gesagt, das haben Sie aber gut verstanden, aber wirklich ganz extrem langsam. Und da haben die Mitarbeiter, das waren Herren, die haben ihn zusammengefaltet, ja, und haben gesagt, das geht überhaupt gar nicht, das ist unsere Trainerin und die versteht durchaus Deutsch und das wollen wir nicht. Ja, das fand ich richtig schön.
Frei und gleich. Der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesem Satz beginnt der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ich bin Franziska Walser, Host von Frei und Gleich, Journalistin und, Fun Fact zu mir, die Erklärung der Menschenrechte und ich, wir haben am selben Tag Geburtstag, am 10. Dezember, Sternzeichen Schütze. Von Schützen sagt man, dass sie optimistisch sind, an das Gute glauben und feste Ideale haben. Und das passt, weil optimistisch und idealistisch, das sind die Menschenrechte definitiv auch. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Vertreter und Vertreterinnen der damaligen UNO-Mitgliedstaaten zusammengesetzt und einen Wertekatalog für ein würdevolles Dasein aller Menschen erarbeitet. Und alle, das meint hier wirklich alle, also aktuell 8,2 Milliarden Menschen. Viele in Deutschland denken bei Menschenrechtsverletzungen an Folter, Sklaverei, willkürliche Verhaftungen oder Zensur und glauben dann, dass das alles nur ganz, ganz weit weg und anderswo passiert. Aber so einfach ist es nicht. Auch in Deutschland stehen die Menschenrechte unter Druck und werden verletzt. Täglich. Man muss nur hinschauen. Als Einzelperson, als Podcast wie wir und als Gesellschaft. Die Evangelische Kirche in Deutschland stellt sich dieser Verantwortung, rückt das Thema Menschenrechte in den Fokus und hat dafür die Initiative Frei und Gleich ins Leben gerufen, zu der auch dieser Podcast gehört. Frei und Gleich will über Menschenrechte aufklären, will Missstände sichtbar machen, Lösungen aufzeigen und vor allem inspirieren und Mut machen, sich selber für Menschenrechte einzusetzen. Dazu laden wir in jeder Folge einen Gast oder eine Gästin ein, die selbst schon einmal erlebt hat, was es heißt, wenn eben nicht alle Menschen frei und gleich sind. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Hack zum Nachmachen von meiner Kollegin Antonia Huckle. Da erfahrt ihr ganz konkret, wo und wie ihr euch für Menschenrechte einsetzen könnt. Zum Start haben wir uns Artikel 2 rausgesucht. Da geht es um Diskriminierung. Und mein Gast ist Florence Brokowski-Schekete. Florence ist Pädagogin, Schulamtsdirektorin, Podcasterin und Buchautorin. Florence Eltern kamen aus Nigeria zum Studieren nach Deutschland. Aufgewachsen ist sie bei ihrer Pflegemutter, einer alleinstehenden Schneiderin, die sich in der lokalen Kirchengemeinde in Buxtehude in Norddeutschland engagiert hat. Liebevoll und behütet, so beschreibt Florence ihre Kindheit in ihrer Bestsellerbiografie »Mist, die versteht mich ja« aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Aber natürlich war ihre Hautfarbe in der Kleinstadt mit knapp 30.000 EinwohnerInnen immer ein Thema. Florence, willkommen bei Frei und Gleich. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wir sprechen ja heute über Artikel 2 der Menschenrechte und da werden verschiedene mögliche Diskriminierungsgründe genannt. Also rassistische Zuschreibungen, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, Überzeugungen, Herkunft, Vermögen, Geburt. Es ist ja in der Realität dann oft eine Mischung daraus. Also Stichwort Intersektionalität. Du bist jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau, aber bist auch in Verhältnissen aufgewachsen, wo es zwar nicht an Liebe gemangelt hat, aber immer mal wieder an Geld.
Das ist richtig, ja. Meine Mama hatte als Schneiderin, als selbstständige Schneiderin nicht sehr viel Geld. Und von daher kenne ich das sehr gut, dass Menschen, vor allem auch Kirchengemeinde, in der ich aufgewachsen bin, dass die Menschen dort für uns gespendet haben. Und das war für mich eine sehr, sehr peinliche und unangenehme Situation.
Also dieses Gefühl der Scham, ne, dass man dann auch dem, was schuldig ist und sich auf eine Art verhalten muss, um sich dem würdig zu erweisen quasi.
Ganz genau, so ist es, ja.
Ja. Ich habe zur Vorbereitung deine Autobiografie gelesen, ganz gebannt. Und da ist ja dieses anders gemacht werden, vor allem eben aufgrund der Hautfarbe, wie so ein roter Faden, ne? Und manchmal sind es so vermeintlich kleine Dinge. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das ist bei mir total hängen geblieben, das ist aus deiner Schulzeit. Und da gab es so ein Spiel, und ihr musstet MitschülerInnen erraten, die hinter einem Vorhang stehen. Und das hat für alle funktioniert, nur für dich nicht. Kannst du das mal kurz erklären? Weil ich fand es so eine, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wirklich, als ich das gelesen habe.
Genau. Das war ein Spiel, dass man die Nase durch einen Vorhang oder so, durch so einen Laken stecken musste. Und anhand der Nase sollten die Kinder damals erkannt werden. Das passt bei mir halt nicht, ne? Und dann hat mir die Lehrerin, ich glaube, Mehl oder weiße Kreide auf die Nase gemacht.
Oh Gott.
Also praktisch so, naja, damit sie auch mitspielen kann. Aber das ist ja klar, dass es bei mir nicht funktioniert hat. Also da hätte ich mir eigentlich gewünscht oder heutzutage, ich denke, so ein Spiel macht man jetzt nicht mehr, aber da würde ich mir dann wünschen, dass eine Pädagogin vorher nachdenkt, was sie für Spiele oder für Aufgaben verteilt, sodass jeder tatsächlich auch mitmachen kann. Ne?
Mhm. Und waren das solche Momente, wo du dann am Ende gesagt hast, so, ich werde jetzt Lehrerin, ich mache das ganz anders?
Gar nicht. Also ich wollte Stewardess werden. Ich wollte überhaupt nicht Lehrerin werden am Anfang. Und das kam sehr viel später, dass ich mich entschieden habe, Lehrerin zu werden. Aber das waren so Momente, wo ich dann halt gemerkt habe, ja klar, du gehörst eigentlich in die Runde nicht dazu. Und trotzdem habe ich es als Kind fast schon humoristisch genommen. Also ich war schon damals so ein bisschen so ein Rampensäulein und fand das irgendwie dann humoristisch, ne?
Ja, weil es ist nicht eine Bitterness, ne, in der Art, wie du das erzählst. Das ist so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie würdest du es nennen, diese Art, mit solchen Situationen umzugehen? Also du lachst sie ja auch nicht weg auf eine Art, ne?
Nein, ich lach sie nicht weg, aber es war ja schon so, dass ich damit aufgewachsen bin, zu wissen, ich bin das einzige schwarze Kind in dieser weißen Umgebung.
Und genau, es war in Buxtehude, ne? Das heißt, es war auch nicht jetzt irgendwie eine Großstadt.
Nein.
Du warst wirklich das einzige Kind.
Ich war das erste schwarze Kind und auch lange das einzige und in der Schule auch immer. Und von daher, das war mir bewusst und meine Mami hat mich da auch sehr bewusst mit aufwachsen lassen, aber nicht im Negativen, sondern das ist halt so, ja. Und von daher habe ich gedacht, naja gut, dann falle ich halt positiv auf, obwohl das immer nicht ganz so einfach war und es immer hieß, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, damit du, wenn du schon auffällst, immer positiv auffällst, ja. Aber ich bin da jetzt nicht bitter nach Hause gegangen und habe geweint und gesagt, ich konnte nicht mitspielen, sondern ich dachte, jo, bin ich halt ein Solitär und anders als ihr, ne?
Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, du wolltest Stewardess werden. Das fand ich total interessant, weil dein Lebenslauf ja so straight wirkt, ne? Also Staatsexamen und dann Selbstständigkeit, eine Agentur für Coaching und Kommunikationstraining. Dann bist du wieder zurück in den Schuldienst und dann hast du dich relativ schnell auch zur Schulrätin hochgearbeitet. Also es klingt so richtig Reißbrett, vorbildmäßig. Wie kam es denn dazu, dass du nicht Stewardess geworden bist?
Das war, es hatte politische Gründe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste mit 16 Jahren eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und da wurde ich dann im Ausländeramt in Stade gefragt, beziehungsweise ich wurde eigentlich gar nicht gefragt. Mir wurde gesagt, wenn Sie hier bleiben wollen, dann müssen Sie studieren, ja, damit Sie ein Visum bekommen, was eben ja für eine Ausbildung oder für ein Studium gilt. Und ich habe dann gesagt, naja, ich möchte aber Stewardess werden. Und dann hieß es, nee, also die brauchen wir hier nicht, da brauchen wir ihnen kein Visum zu geben. Also sie müssen einen Beruf erlernen, so hieß es, bei dem sie keinen Deutschen einen Arbeitsplatz wegnehmen. Mhm. Und dann war die Not halt groß und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich was ich kenne. Und ich kannte mich in der Kirche aus, dann werde ich Religionspädagogin. Und dann hat sich das aber so hinentwickelt, auch durch ein Praktikum in einem Jugendzentrum, dass ich zum Schluss gesagt habe, nein, ich werde ganz bewusst Hauptschullehrerin, weil die Jugendlichen in dem Jugendzentrum immer geschimpft haben über ihre Lehrkräfte. Und das waren meistens Hauptschüler. Und dann habe ich gesagt, nee, also auch Hauptschüler und Hauptschülerinnen haben das Recht, motivierte Lehrkräfte zu haben. Und dann habe ich Lehramt studiert.
Ja, aber das war so eine Situation, wo ich mir beim Lesen gedacht habe, okay, da warst du wirklich überhaupt nicht so frei und gleich. Also der Podcast heißt ja Frei und Gleich, den wir hier machen. Wie deine gleichaltigen MitschülerInnen, die so waren, ja, was mache ich dann? Vielleicht studiere ich Theaterwissenschaften, vielleicht mache ich noch ein Jahr im Ausland. Also das ist ja so eine Lebensphase, wo sich sehr viel entscheidet und wo man diese Freiheit auch eigentlich braucht. Und die hattest du ja überhaupt nicht in dem Moment.
Nein, als Jugendliche hatte ich gar keine Freiheit. Also meine Freiheit hat darin bestanden, dass ich leben durfte, atmen durfte und das machen musste, was man mir letztendlich vorschrieb. In meinem Leben fand Schule statt, gute Noten, Schulabschluss, Abitur, das war wichtig. Und dann eben Studium, ja.
Ja, woran dann eben die Aufenthaltsgenehmigung geknüpft war. Jetzt ist ja, also würde ich jetzt von außen sagen, der Beruf Lehrerin dann ja schon noch wie so eine Art Berufung geworden, also Pädagogin zu sein. Mhm. Wie war es denn dann im Laufe deines Berufslebens? Also hast du da auch dann noch oft Diskriminierung erlebt?
Das fing schon mal mit dem Studium an, dass ich ja Deutsch als Hauptfach habe. Und eine schwarze Person, die Deutsch als Hauptfach hat, hat es vielleicht als DATS, also Deutsch als Zweitsprache, ja? So. Mhm. Und dann studiert diese schwarze Person Lehramt. Ja, was macht denn die zu Hause? Anführungsstriche Ende, mit einem deutschen Lehramt.
Naja. Das war immer dieser Kommentar, dieses du gehst ja zurück und dann brauchst du ja was, was den Leuten vor Ort hilft. Ne? Das ist sowas, was du oft gehört
hast. Richtig, also dieses, ne, zu, was mache ich damit zu Hause? Aber dass ich hier zu Hause bin und dass ich einfach hier ganz normal auch dann unterrichten möchte, das war für manche dann schon ein, aha, okay, ne, das haben die dann nicht so ganz verstanden. Aber gut, das Studium, das ging. Dann habe ich Referendariat gemacht, also die Lehramtsanwärterzeit. Und das war bitter. Die Schule, das war okay. Mir hat dann zwar der Konrektor dann auch im Nachgang gesagt, oh, da habe ich ganz schön geschaut, als sie da ankamen. Aber das war wunderbar mit den Kids, das war wunderbar. Was wirklich der Horror war, war dieses Lehrerseminar. Das habe ich in Hessen gemacht, in Heppenheim. Und die Leiterin dort, die hat mir dann zum Schluss mein Zeugnis übergeben mit den Worten, ihre Kompetenz ist die einer Putzfrau nicht wert. Ja?
Oh Gott.
Das sind ja mehrere Diskriminierungen in einem. Ja? Zum einen, dass sie mich herabgewürdigt hat, aus ihrem Blick, weil aus ihrem Blick eine Putzfrau nichts wert ist.
Genau, ja? Es ist auch klassistisch. Also, es ist rassistisch, ja, und klassistisch.
Natürlich. Und das ist auch ein Denken, mit dem ich nicht aufgewachsen bin. Meine Mami hat selber geputzt, weil eben das Geld nicht reichte. Ich habe geputzt, ja, auch als Studentin. Aber diese Frau, die hat sich nicht geschämt, das so zu machen. Auch meine Examensarbeit, die ich geschrieben habe, da wurde ich dann beraten, ich solle das doch so und so machen. Dann habe ich das gemacht. Ja, dann kriege ich eine schlechte Note. Und der Dozent, der mir das geraten hatte, der guckte mich dann auch gar nicht mehr an. Der erinnerte sich nicht mehr. Mhm. Also das waren so Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, das ist fies. Dann wurde ich Lehrerin. Und in der Zeit, als ich selbstständig war, da habe ich Deutsch zwar wirklich als Zweitsprache unterrichtet und auch Englisch. Das war alles gar kein Problem. Und als ich dann 2003 wieder in die Schule ging, ja, da habe ich schon rassistische Situationen erlebt, bis hin zu einer Jacke, die mir zerschnitten wurde. Verdächtigt wurden die Schüler und Schülerinnen. Ich kann aber sagen, und es wurde mir auch später bestätigt, es waren nicht die Schüler und Schülerinnen. Ja.
Also diese Szene, die du gerade geschildert hast, in dem Lehrerseminar, das ist ja eine richtige krasse Herabwürdigung. Mhm. Und dann gibt's aber ja auch Erlebnisse, die vorkommen in der Biografie. Die kommen so häufig vor, dass du einen eigenen Begriff dafür gefunden hast, die Sprachlobphänomene. Mhm. Und das ist ja auch eine Form von Diskriminierung, aber eine, die erstmal so ein bisschen als Kompliment daherkommt, ne?
Richtig. Also ich erinnere mich an eine Rede, die ich gehalten habe, als ich Schulrätin war. Und da habe ich eine Schulleiterin eingeführt und da müssen wir immer Reden halten. Und ich mache das sehr gerne, ich halte sehr gerne Reden. Und dann kam ihr Vater auf mich zu und sagte, das war aber eine schöne Rede. Und ich muss zugeben, ich bin es gewohnt, dass meine Reden tatsächlich immer gelobt werden, ja, weil ich mir auch wirklich sehr viel Mühe gebe und es auch gerne mache. Und ich dachte schon, ach, da lobt wieder jemand meine Rede. Und dann sagt er, und das in einem solchen Deutsch. Und ich habe ihn angeguckt und habe dann gesagt, ja, wir in Norddeutschland reden ein solches Deutsch. Ja? Und habe ihn dann mehr oder weniger freundlich stehen lassen, weil ich gedacht habe, nee, ich habe hier jetzt keine Lust, diese Diskussion zu führen. Ich meine, du hörst mir zu, du siehst, ich bin die Vorgesetzte deiner Tochter. Sorry, also habe ich jetzt keine Lust, zu da irgendwas zu sagen, ja.
Also das heißt, du würdest das kontextabhängig machen, weil ich habe mich, also die Frage ist ja, wie geht man damit um? Und du hast ja auch einen Podcast, Schwarz-Weiß, und da erzählst du auch, dass du wirklich extrem lange höflich bleiben kannst, vielleicht auch als Erbe dieser Kindheit und so weiter. Aber jetzt ist ja Höflichkeit nicht dasselbe wie dieses berühmte dicke Fell, was dann immer von den Betroffenen eingefordert wird, ne? Dieses nicht so empfindlich sein. Also es ist ja irgendwie ein Lavieren und ein schmaler Grat. So.
Richtig. Also ja, kontextabhängig, aber ich mache es auch, ich sag mal, lustabhängig. Ja? Also es gibt Situationen, da habe ich dann wirklich keine Lust. Oder da sehe ich auch den Sinn in dem Moment jetzt nicht, während einer Einführungsfeier ihm jetzt meine Biografie zu erläutern. Ja? Da bin ich auch nicht als Privatperson, sondern da bin ich eben als die Schulrätin oder die Schulamtsdirektorin. Und da sage ich einfach, nimm es jetzt hin. Fertig, ja. Aber sonst bin ich schon jemand, der erläutert, der erklärt, weil ich mir sage, ich möchte auch nicht, dass die Leute dann mit einem Fragezeichen im Kopf weggehen und sich irgendwas zusammenspinnen. Also erkläre ich dann schon kurz, ja, worum es geht und ja, wie meine Biografie ist, also so ein Kurzabriss. Aber es gibt schon Dinge, ja, da braucht man ein dickes Fell. Bis heute, ich erinnere mich jetzt an eine Situation, da ist wirklich jemand sehr herabwürdigend mir gegenüber und auch zum wiederholten Male. Und wenn ich dann deutlich sage, und dann finde ich wirklich sehr deutliche Worte, zwar höflich, aber sehr deutlich, dass ich das nicht möchte und dass ich Unhöflichkeit mir gegenüber nicht dulde, ja, wenn ich dann von anderer Seite gesagt bekomme, ah, das können Sie doch aber jetzt so nicht sagen und da waren doch jetzt wir anderen dabei und das können Sie doch der so nicht sagen, das finde ich unverschämt, weil ich dann sage, aus welchem Grund darf ich mich nicht schützen, wenn du es schon nicht tust. Ja? Und das sind dann Situationen, wo man wirklich ein dickes Fell braucht und dann setze ich mich auseinander, weil doch, ich darf mich schützen und ich darf mir auch Unverschämtheiten verbieten.
Ja, und ich meine, wenn du es nicht tust, ist ja genau das richtige Stichwort. Ne? Also das sind ja auch Situationen, die du jetzt erzählt hast, da sind ja Leute dabei.
Richtig.
Und es ist ja eben keine bilaterale Sache, sondern Rassismus geht dann schon auch die Leute drumherum an, die nicht betroffen sind. Was würdest du dir denn wünschen dann von den Menschen, die dabei stehen? Also es gibt so ein Beispiel, das fand ich ganz gut. Da warst du Trainerin in der Firma und der Chef, ich erinnere es jetzt nicht ganz, aber hat sinngemäß sowas gesagt wie schwarze Mitarbeitende hat sie mit Affen verglichen. Und da, glaube ich, gab es dann richtig so ein von der Belegschaft, die ja dem Chef untergeben waren, die haben den richtig zusammengefaltet, ne?
Also das ist eine interessante Geschichte, die habe ich nämlich schon gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe eine zweite im Kopf, wo ein Witz gemacht wurde. Also der Chef hat einen Witz gemacht und ich habe gelacht, weil das war kein diskriminierender Witz oder sowas. Er hat irgendwas erzählt, was lustig war. Und dann drehte er sich zu mir um und hat in einem ganz extremst langsamen Deutsch gesagt, das haben Sie aber gut verstanden, aber wirklich ganz extrem langsam, ja. Und da haben die Mitarbeiter, das waren Herren, die haben ihn zusammengefaltet, ja, und haben gesagt, das geht überhaupt gar nicht, das ist unsere Trainerin und die versteht durchaus Deutsch und das wollen wir nicht, ja. Das fand ich richtig schön. Aber du hast gefragt, was ich mir wünschen würde.
Genau.
Das kommt ganz drauf an. Also ich sag mal, wenn es Vorgesetzte sind, die merken, dass ihre Mitarbeiterin oder ihr Mitarbeiter in irgendeiner Situation diskriminiert wird, dann erwarte ich von einer vorgesetzten Führungskraft, dass sie sich einsetzt.
Okay, also als Führungskraft auf jeden Fall gehört einfach mit dazu zum Aufgabenpaket. Und was ist mit anderen? Also wenn wir jetzt mal die Hierarchie rausnehmen, also einfach so Umstehende.
Also ich sag mal, ich erwarte von Umstehenden nichts, ich wünsche es mir. Ja, also wenn Umstehende sagen, ich möchte Verbündete sein, ja, ich möchte da was tun. Manchen fehlt dann wirklich die Sprache, also ihnen verschlägt es wirklich die Sprache, um was zu sagen. Aber da gebe ich auch oft den Tipp, alleine der Blickkontakt ist schon wertvoll. Oder wenn die Person etwas näher, wenn, also angenommen, es würde mich betreffen und die Person kommt etwas näher zu mir und ich merke einfach, hey, ich bin jetzt in meinem Dunstkreis nicht mehr alleine, sondern die Person steht vielleicht neben mir und macht deutlich, ich kriege diese Situation gerade mit. Ja, schon alleine das stärkt. Und wenn natürlich jemand so weit ist, dass er Worte dafür findet und sagt, hey, Moment, ich habe das jetzt gehört und das finde ich nicht gut, ich bin weiß und finde es nicht gut und ich glaube, sie findet es auch nicht gut. Das ist natürlich toll, aber man muss auch immer gucken, will die andere Person das?
Und jetzt in dem Bereich, in dem du arbeitest, also Schule, Bildungssystem, was kann denn da passieren? Also es gibt ja zum Beispiel Schule ohne Rassismus, da bist du auch aktiv. Also solche Initiativen, brauchst du da mehr von?
Die Initiativen sind gut, ja. Ich bin Patin einer Schule, aber Projekte sind ja immer etwas, was einen Anfang und ein Ende hat. Aber dieses Thema hat keinen Anfang und ein Ende. Und es gibt auch keine Schule ohne Rassismus, ja. Es gibt Schulen gegen Rassismus. Also ich persönlich würde diesen Begriff schon mal ändern wollen, weil alleine die Tatsache, dass die Schule jetzt dieses Label hat und vielleicht ein Projekt gemacht hat, heißt nicht, dass sie eben eine Schule ohne Rassismus ist, ja. Und dass Lehrkräfte einfach wissen, was kann ich im Unterricht tun, um alle meine Schüler und Schülerinnen zu bedenken, ja. Nicht mehr zu sagen, mal doch das in der Grundschule mit Hautfarbe aus. Und was mir auch wichtig ist, wenn es Lehrkräfte gibt, wir haben ja auch Lehrkräfte mit anderen Wurzeln. Und wenn es die gibt, die etwas sehen oder gar selber betroffen sind und zum Beispiel sagen, ich gehe zu Mosaik Deutschland beispielsweise und suche mir da Unterstützung, dass die nicht als, was weiß ich, als Verräter angesehen werden, sondern Unterstützung von außen ist wichtig. Und man darf es auch nicht relativieren. Das erlebe ich einfach immer wieder, dass es dann heißt, ah, der soll sich nicht so anstellen oder ah, die übertreibt's ja, ja. Mhm. Nein, diese Themen der Diskriminierung, da kann man nicht übertreiben, die muss man ernst nehmen, ja.
Wenn ich dir so zuhöre, Florence, dann denke ich mir, was für ein Glück, dass du auf dem Boden geblieben bist und im Schulsystem gelandet bist. Da bist du echt genau an der richtigen Stelle. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke nochmal für die Einladung, hat mir sehr viel Freude gemacht.
Hier im Frei und Gleich Podcast geht's gleich weiter mit Tipps für euren Alltag, aber davor noch ein paar Leseempfehlungen. Wenn ihr mehr über Florence Prokofsky-Schekete erfahren wollt, dann empfehle ich euch sehr ihre Biografie mit dem schönen Titel Mist, die versteht mich ja. Der Interviewband, den wir auch im Gespräch erwähnt haben, heißt Raus aus den Schubladen, meine Gespräche mit schwarzen Deutschen. Und ganz frisch erschienen ist das Buch Schwarz-Weiß, es geht auch anders. Das ist das Buch zum gleichnamigen Podcast von Florence mit ihrer Podcastpartnerin Marion Kucheny. Ich habe euch ja am Anfang dieser allerersten Folge von Frei und Gleich versprochen, dass wir nicht nur den Finger in die Wunde legen, also schauen, in welchen Bereichen läuft es noch nicht so ideal in Sachen Menschenrechte in Deutschland. Wir wollen es auch wirklich besser machen. Und die gute Nachricht ist, um es besser zu machen, müsst ihr nicht Jura studieren, ihr müsst nicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, ihr müsst keine NGO gründen, das ist natürlich alles super, aber es geht auch einfacher. Und dazu begrüße ich jetzt meine Kollegin Antonia Huckle im Studio. Du bist die Frau für pragmatischen, praktischen Aktivismus hier im Podcast. Hallo Antonia.
Hi.
Erzähl mal, wie war deine Begegnung mit Aktivismus?
Also ich komme eher aus der aktivistischen Szene. Ich war vor allem viel auf der Straße gegen Rassismus, gegen die AfD in den letzten Jahren und kenne die Menschenrechtsszene ganz gut, kann das ganz gut überblicken und bin auch noch ehrenamtlich aktiv.
Und weil du so eine super Quelle bist eben für diese Hacks, gibt's am Ende jedes Podcasts diese Rubrik.
Der Menschenrechts-Hack. Menschenrechte im Alltag verteidigen.
Antonia, was hast du mitgebracht heute?
Ich habe heute im Gepäck die StammtischkämpferInnen-Ausbildung bei Aufstehen gegen Rassismus. Das sind kostenlose Seminare gegen diskriminierende Parolen, die bundesweit angeboten werden.
Und StammtischkämpferInnen klingt ja nach Wirtshaus, aber ich kann die auch außerhalb des Stammtisches anwenden.
Auf jeden Fall, das ist sozusagen das Sprungbrett für diesen Begriff, aber das Motto ist eben einmal StammtischkämpferInnen, immer StammtischkämpferInnen. Und das Wissen aus diesen Seminaren, das kann man eben überall anwenden. Also in der Bahn, beim Familienfest, auf der Arbeit. Also immer, wenn man was Rassistisches oder Diskriminierendes hört, dann kommt die Stammtischkämpferin in dir zum Einsatz.
Wie so eine Superheldin eigentlich, oder? Die dann so, wenn sie gebraucht wird, ist sie am Start. Wir haben ja gerade im Gespräch mit Florence auch viel gehört. Also zum Beispiel herabsetzende Kommentare in unterschiedlichen Konstellationen. Und da geht's ja, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den StammtischkämpferInnen darum, dass man dabei steht. Also gar nicht, dass man selbst beleidigt und herabgewürdigt wird, sondern mehr, ich beobachte was, ich merke, es ist rassistisch und ich will was tun, oder?
Das ist das Ding. Diese Seminare richten sich eben vor allem an Menschen, die nicht betroffen sind von den verschiedenen Formen von Diskriminierung, aber trotzdem im Raum sind und das mitbekommen. Also die klassischen Bystander einfach. Ne? Mhm. Und es richtet sich vor allem eben auch an Menschen, die in Situationen sind, wo die betroffene Person auch gar nicht da ist. Das heißt...
In Abwesenheit.
Genau, ja. Richtig. Also weil gerade in solchen Settings, wo eben sich Leute super wohlfühlen, irgendwas Rassistisches, Diskriminierendes über jemanden zu sagen, der gar nicht da ist oder über eine Gruppe von Menschen zu sagen, die gar nicht im Raum sind, da muss man eingreifen. Weil das Motto ist sozusagen, keine diskriminierende Aussage darf unwidersprochen bleiben. Mhm. Man geht davon aus, ne, wir kennen es ja auch, Schweigen wird als Zustimmung gewertet. Und dem müssen wir unbedingt entgegenwirken.
Wenn man sich jetzt vorstellt, die Situation, die Florence da geschildert hat, also mit den Angestellten, die ihren Chef sozusagen gesagt hat, wo es längst geht und ihm widersprochen haben, da frage ich mich, also ich bin ja in Abhängigkeiten, auch zu den Leuten, mit denen ich da rede. Ne? Also in dem Fall, ich habe vielleicht Angst, gefeuert zu werden. Oder es ist ein Freund oder eine Freundin von mir und ich habe Angst, die Freundschaft geht kaputt. Also nimmt das auch Rücksicht auf sowas?
Da fängt dieses Seminar tatsächlich an. Also es ist nämlich so, dass man nie in allen Situationen gleich reagieren kann oder und reagieren soll auch. in diesen Seminaren greift man nochmal so ein bisschen in die Idee ein, es ist situationsabhängig, wie ich reagiere. Die Person, die mir gegenübersteht, das spielt eine Rolle, ob ich die kenne, ob es ein Familienverhältnis gibt oder ob ich der in der U-Bahn gegenüberstehe und ich weiß, ich muss beim nächsten Stopp wieder raus. Ne? Also das ist alles situationsabhängig und deswegen gibt es auch keine perfekte Antwort, perfekte Lösung. Man muss es so ein bisschen trainieren und man muss auch schauen, was kann ich auch selbst umsetzen.
Und also wenn ich mir jetzt in diesem Superheldenbild bleibe, also was für Fähigkeiten oder Mächte eignen mir da an? Also was könnte so eine mögliche Antwort sein?
Also die Werkzeuge, jetzt gehen wir mal davon aus, die Superheldin hat irgendwelche Supertalente oder Werkzeuge. Dann wäre das zum Beispiel das Werkzeug Nachfragen. Also wenn man etwas Diskriminierendes hört, dann kann man einfach mal nachfragen, was hast du jetzt damit gemeint? Oder habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Kannst du das nochmal wiederholen? Weil allein diese Nachfrage, die bewirkt bei manchen Leuten, die vor allem so Sachen einfach nur nachplappern und gar keine Begründung dafür haben sozusagen, ne, diese Vorurteile einfach reproduzieren oder Stereotype, die nicht fundiert sind, da kann man die super abholen mit und sagen, wie, verstehe ich jetzt nicht, sag das nochmal bitte, erklär das mal bitte. Und einem selbst gibt es dann die Zeit, um wirklich zu reagieren, um sich zu überlegen, was kann ich jetzt darauf sagen? Weil oft ist ja diese Schrecksekunde einfach da, ne? Das wird irgendwas gesagt und dann ist man so ein bisschen
genau,
platt.
Genau, das kenne ich von mir auch so, 21, 22 und dann hat sich das Gespräch schon weitergedreht und ich habe irgendwie meinen Einsatz verpasst.
Ja, das ist der Punkt. Und indem man einfach dann so reflexartig ja im Prinzip nachfragen kann und sagen kann, hey, nochmal was, das kommt ja eigentlich relativ natürlich, dann kriegt man da so ein bisschen Zeit und kann sich noch was Neues überlegen.
Okay, und das Superhelden-Camp, also wie lerne ich das?
Also das Superhelden-Camp, ich finde das einen sehr, sehr guten Namen. Das gibt's bei Aufstehen gegen Rassismus und diese Seminare werden eben bundesweit angeboten, sind immer kostenlos für die Teilnehmenden. Man kann auch selbst ein Seminar organisieren für die eigene Bezugsgruppe, das heißt Kirchengemeinde, Verein, auch Arbeitsgruppe zum Beispiel und kann da anfragen bei Aufstehen gegen Rassismus. Es gibt auch Online-Seminare, da kann man sich dann einfach einwählen und 3 Stunden mitmachen. Das ist dann zwar ein bisschen verkürzt, aber man kriegt trotzdem viel mit. Und genau, dazu muss man einfach nur auf aufstehen-gegen-rassismus.de.
Sehr gut. Also ihr könnt gleich loslegen, nachdem ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt. Vielen Dank für diesen praktischen Tipp, für diesen Menschenrechts-Hack.
Gerne.
Wir hören uns nächsten Monat wieder und ich hätte einen kleinen Rechercheauftrag für dich. Wir brauchen nämlich einen Hack zum Thema Recht auf Bildung. Meinst du, du findest da was?
Da fällt mir, glaube ich, schon was ein, ja.
Okay. Bildung ist nämlich auch ein Menschenrecht, Artikel 26, und da ist festgelegt, dass jeder Mensch ein Recht auf Bildung hat. Und zwar, so steht's da, eine Bildung, wo sich die menschliche Persönlichkeit voll entfalten kann. Unser Gast in der nächsten Folge ist Bob Blume. Er ist Lehrer und Bildungsinfluencer und setzt sich dafür ein, dass auch im Bildungssystem die Würde jedes einzelnen Menschen bzw. jedes einzelnen Kindes, aber auch natürlich der Lehrerinnen und Lehrer gewahrt wird. Frei und gleich, das ist nicht nur dieser Podcast. Die Menschenrechtsinitiative der Evangelischen Kirche in Deutschland findet ihr auch auf Social Media, im Netz, auf Events, Demos, bei Aktionen im öffentlichen Raum, in Landeskirchen und Gemeinden. Überall da, an diesen Orten, machen wir Lärm für Menschenrechte. Alle Infos und Termine findet ihr unter freiundgleich.info. Da gibt's auch Merch, zum Beispiel den Frei und Gleich Hoodie. Und es gibt Material, um Menschenrechte ganz einfach im Alltag weiterzutragen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und weil das die erste Folge von Frei und Gleich war, sind wir natürlich besonders gespannt, wie euch dieser Podcast gefallen hat und was wir vielleicht noch besser machen können. Also schreibt uns gerne Ideen und Feedback an info@freiundgleich.info. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt natürlich diesen Podcast auch gerne weiter. Ich bin Franziska Walser, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Das war Frei und Gleich, der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Moderation: Franziska Walser. Redaktion und Co-Moderation: Antonia Huckle. Aufnahme: Robert Traber. Schnitt und Sounddesign: Martin Mittank. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.